Okay. Hat noch wer was zu Vermischtes?
Ich glaube nicht.
Nee.
Dann kommen wir zum Journal Club. Ich habe eine Studie mitgebracht.
Ich bin voll die Nulpe und hab nichts.
Ich habe zwei.
Zwei.
Aber ich schließe mich an.
Ich habe auch zwei. Also
sind wir mit fünf Leuten trotzdem noch bei fünf Studien. Super.
Sind wir bei fünf Leuten mit fünf Studien.
Jan, optimal.
Dann nehmt doch einfach mich in die Mitte und startet mal, wenn ich sowieso...
Ich passe dafür gut auf und stelle kritische Fragen.
Das ist doch gut. Soll ich mal anfangen, bevor mein Internet wieder abkackt? Ja. Genau, also ich habe zwei kürzere Studien mitgebracht diesmal, respektive eine Studie und ein Case Report. Ich würde mit der Studie anfangen. Und zwar ist der Titel der Studie Features and Circumstances of Out-of-Hospital Cardiac Arrests Caught on Camera, an Analysis of Publicly Available Online Videos von Christine Almkruse et al. Und der Time Care Study Group, erschienen im Dezember 2025 in Resuscitation. Euch ist allen bestimmt...
Ich finde es super, wie man auf die Idee kommt.
Ich finde es eine richtig geile Studie, genau deswegen habe ich sie mitgebracht. Und zwar ist es ja uns allen, also dem ganzen medizinischen Personal, eigentlich bewusst, dass uns häufig halt die Informationen über die ersten Minuten eines Out-of-Hospital Cardiac Arrests einfach fehlen, weil wir halt selten zufällig direkt daneben stehen als Bystander und deswegen eigentlich meistens nur aus Erzählungen wissen, was da initial passiert ist. Und gerade weil der Fokus für die Verbesserung der Outcomes des OHCA in den letzten Jahren verstärkt auf der Verbesserung der Bystander-CPR liegt, sind das aber ganz, ganz wichtige Informationen. Und genau mit dieser Fragestellung beschäftigt sich diese Studie. Was haben sie also gemacht? Sie haben eine deskriptive Videoanalyse gemacht von online frei zugänglichen Videos von Out-of-Hospital Cardiac Arrests, die zwischen November 2024 und April 2025 gesichtet und heruntergeladen wurden. Diese Studie ist Teil der Time Care, das steht für Technological and Patient Tailored Innovations for Maximizing Effectiveness of Cardiac Arrest Resuscitation Studie, die sich mit der Verbesserung der Reanimation beschäftigt und von der EU gefördert ist. Sie haben eine systematische Suche gemacht in YouTube und Google nach Videos von Real-Life OHCAs. Und alle Videos von Out-of-Hospital Cardiac Arrests von Personen jeden Alters wurden eingeschlossen. Ausgeschlossen wurden nur die Videos, bei denen der Kollaps an sich nicht aufgezeichnet war. Videos, die eher einen Krampfanfall oder eine Synkope darstellten als einen Kreislaufstillstand. Und Videos mit so schlechter Auflösung, dass sie nicht auswertbar waren. Die Charakteristika der Videos und der Videoinhalte wurden dann in eine Datenbank überführt und mit Mitteln der deskriptiven Statistik analysiert. Zu den Ergebnissen. Die 127 öffentlich verfügbaren Videos stellten 145 OHCA-Fälle dar. Die mediane Videodauer waren 58 Sekunden. Die meisten Videos waren auf YouTube zu finden. Und die Videos stammten aus den Jahren 1984 bis 2025. Die meisten Videos kamen aus Asien, gefolgt von Nordamerika, Europa, Südamerika und Australien. Und 51% der Videos wurden durch CCTV-Kameras aufgezeichnet, 26% durch Handkameras und 20% durch Fernsehkameras, zum Beispiel im Rahmen von Sportereignissen oder Ähnlichem. 87% der reanimierten Personen waren männlich und die mediane Zeitdauer vom Einsetzen erster sichtbarer Anzeichen, dass es der Person nicht gut ging, bis zum Kollaps waren 3 Sekunden. Erste Anzeichen vor dem Kollaps waren bei 98% der betroffenen Personen sichtbar und das häufigste sichtbare Anzeichen war eine sichtbare Verlangsamung der durchgeführten Aktivität, ein Pausieren oder eine Veränderung der Kopf- und Handbewegungen oder der Versuch, Hilfe zu bekommen, indem zum Beispiel die Personen, die rundherum standen, angesprochen wurden oder am Arm angefasst wurden oder Ähnliches. In 6% der Fälle zeigte sich vor dem Kollaps Zeichen einer respiratorischen Problematik wie schweres Atmen oder Ähnliches und bei 12% der Fälle griffen sich die Personen an die Brust oder an den Bauch als optische Anzeichen von Brustschmerz. Leider sind aufgrund der schlechten Videoqualität oder dem Abbruch der Videos in 66% keine Daten über das, was nach dem Kollaps passiert ist, verfügbar. In den verbliebenen Videos zeigten 22% der Personen eine Schnappatmung und 36% Zuckungen oder Bewegungen der Extremitäten. Die häufigsten Orte der dokumentierten Kreislaufstillstände waren Sporteinrichtungen, öffentliche Anlagen draußen oder Veranstaltungseinrichtungen. Das liegt vermutlich halt einfach daran, dass an diesen Orten häufig Kameras verfügbar sind und halt zum Beispiel in der Häuslichkeit die Kreislaufstillstände in der Regel nicht gefilmt werden. Dazu passt auch, dass 94% der Kreislaufstillstände in den Videos sichtbar beobachtete Kreislaufstillstände waren. Also da waren noch andere Personen im Video zu sehen, die das beobachtet haben. Und die mediane Zeitdauer, bis die Beiständer den Kreislaufstillstand bemerkten, war 1 Sekunde. Und leider erfolgte aber nur in 38% der Fälle eine Beiständer-CPR. In 21% wurde ein AED verwendet. Genau, jetzt einmal zur Diskussion. Die AutorInnen haben herausgefunden, dass es auf jeden Fall sehr häufig vor den Kreislaufstillständen eine kurze Prodromalphase gibt, median 3 Sekunden, und dass es keine, das habe ich euch gerade noch unterschlagen, es gibt keine typische Sturzrichtung bei den Kreislaufstillständen. Also man kann nicht sagen, fallen sie häufiger nach vorne, nach hinten, zur Seite, sondern das ist ziemlich gleich verteilt, je nachdem, also wo sie hinfallen. 2/3 der PatientInnen hatten nach dem Kreislaufstillstand eine Schnappatmung oder Zuckungen, die vermutlich durch die Beiständer halt häufig als Lebenszeichen missinterpretiert wurden, was dann wiederum die CPR verzögert hat. Und die AutorInnen schlussfolgern daraus, dass es halt sehr, sehr wichtig ist, dass man in den Kursen zur Laienreanimation nochmal detaillierter darauf eingeht, dass eben solche Bewegungen keine Lebenszeichen sind, sondern dass diese PatientInnen trotzdem reanimiert werden müssen. 98% der PatientInnen zeigten vor dem Kreislaufstillstand eine Verhaltensänderung, meist bestehend aus einer sichtbaren Verlangsamung der Bewegungen oder einer Änderung der Kopf-Arm-Bewegungen. Und das können Frühwarnzeichen sein. Und die AutorInnen sagen, dass man zum Beispiel AI-Tools verwenden könnte, um diese Kameraaufzeichnungen auszulesen und dann so ein bisschen wie beim E-Call beim Auto zum Beispiel dadurch eine Rettungskette in Gang zu setzen, wenn eben Menschen auf den Kameras diese typischen Veränderungen zeigen.
What could possibly go wrong?
Ja, da bin ich auch eher skeptisch. Bei welchem Punkt ich definitiv mitgehe, ist, dass man halt eben auf die Sache mit der Schnappatmung und den Zuckungen nochmal eingehen sollte bei der Laienreanimation. Weil ich finde, gerade das mit der Schnappatmung ist wirklich schwierig, glaube ich, für medizinische Laien, die das noch nie gesehen haben. Weil man sagt ja, ihr müsst reanimieren, wenn der Patient nicht mehr normal atmet. Aber wer, der sich noch nie damit beschäftigt hat, weiß, wie ein Mensch aussieht, der normal atmet oder nicht normal atmet. Das ist einfach verdammt schwierig.
Absolut.
Vielleicht könnte man einen Medical Intervention Car dafür.
Der denn für genau was? Für das AI-Tool.
Für das AI-Tool.
Ja, genau.
Nachdem ECMO und sowas nicht geklappt haben.
Jan stänkert schon wieder.
Ja, aber
genau, das war meine erste Studie.
Trotzdem sehr, sehr spannend.
Ich finde es auch spannend, aber ich finde, ein Aspekt, den wir dabei irgendwie vielleicht kurz diskutieren müssen, ist, in Zeiten von KI-generierten Videos, und die werden ja inzwischen immer besser, bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob man diese Studie, also das wird wahrscheinlich ja jetzt alles noch echtes Bildmaterial gewesen sein, aber mach das mal in einem Jahr. Weiß ich nicht, weil jetzt finde ich schon, wir gucken uns öfter mal irgendwie so Wanderungen auf Annapurna oder halt irgendwelche anderen hohen Berge an, und da kursieren auf YouTube unendlich viele Videos von irgendwelchen, hier guck mal, da ist auch wieder jemand irgendwie an dem Berg gestorben. So.
Ja, aber was ich spannend fand, war, dass sozusagen A, ein Gender Bias drin ist, also dass irgendwie 87% Männer sind, weil eben die Frauen in dieser Situation, wo sie dann wahrscheinlich reanimiert worden sind, nicht aufgenommen wurden.
Naja, aber es sind zu einem sehr hohen Prozentsatz sind das CCTV-Kameras, die ja einfach öffentlich irgendwo installiert sind.
Genau, und aber auch, dass eben viele Videos abgebrochen worden sind, eben aus. Das spricht ja dafür, dass sie nicht in irgendeiner Art und Weise AI manipuliert sind, wahrscheinlich.
Aber ich gebe Dana absolut recht. Ich finde das auch.
Also auf den ersten Blick habe ich schon einige AI-Videos nicht erkannt, sondern habe das erst irgendwie im Nachhinein. Mhm. Und manche Sachen, das gilt jetzt nicht für Menschen, die einen Kreislaufstillstand haben, aber wenn das Dinge sind, die uns berühren sollen oder irgendwo mit emotional verankerten Dingen arbeiten, dann wollen wir das im Zweifel ja glauben. Es sind diese ganzen Hunde-Videos, wo die Hunde sich irgendwie einen im Raum aussuchen und der freut sich darüber oder sowas. Das sind ganz, ganz oft AI-Videos. Und das ist ein spannender Aspekt auf jeden Fall. Gut, dass die Studie vielleicht jetzt noch gemacht wurde. Aber den Gender-Bias finde ich auch sehr interessant, ja.
Ja, aber guck mal, ich hab ja gerade mich ans Herz gefasst und ihr habt alle nicht drauf reagiert.
Weil du danach weitergesammelt hast, Jan.
Während du die Studie vorgestellt hast, dass du nicht darauf reagierst, war müssen. Mir klar, aber alle anderen waren offensichtlich. Ja, genau. Ich bin vorne übergefallen danach. Das hat auch keiner gesehen. Genau in dem Moment, als sie gesagt hat, es gab keine Fallrichtung, habe ich hier so einen Herzinfarkt simuliert. Und
nee, deine Kamera ist zu schlecht. Ich habe nicht richtig gesehen, was du gemacht hast da.
Ja, genau.
Annapurna übrigens, der deutsche Berg, bei den
Schicksalsberg der Deutschen, ja.
Ist das so überdurchschnittlich, also viele Deutsche sterben an Annapurna und nicht auf K2 oder so?
Ja. Nee, sind historisch.
Also das historisch wurde damals gesehen. Irgendwie so aufgeteilt, also so der Mount Everest war der englische, also so von Alpinisten her. Erst bestiegen und ich glaube K2 war französisch, bin ich mir aber gerade nicht sicher, aber
ich meine auch, ja.
Und Annapurna war deutsch und Annapurna war halt zwar nicht so hoch, aber, also nicht so hoch,
aber ich glaube,
immer noch echt hoch, also immer noch ein 8000er, aber
wo ist denn das überhaupt?
Nicht ganz so hoch.
Genau. Im Himalaya?
Aber dafür irgendwie besonders gefährlich und da sind, weil das damals ja auch diese Länderkonkurrenz war, sind ganz viele deutsche Expeditionen gestorben, weil es dann ja auch um Vorherrschaft ging und dann wurde das von der Propaganda ausgeschlachtet. Und ja, ganz schlimm.
Da kann man nur sagen, Pin Up Docs, der Bergsteiger-Podcast.
Ja, kann ich noch zu beitragen, dass der Deutsche Alpenverein, also und ich bin dem ja selbst gar nicht so, so weit entfernt, weil ich selbst kletter.
Weiß nicht, du bist schon weit von den Alpen entfernt.
Ja, von den Alpen bin ich relativ weit entfernt. Jan
Hallo?
Noch weiter.
Der wohnt in Bayern, der ist südlich der Elbe.
Aber vom Alpenverein, aber die waren einer der ersten, oder waren ein früher Verein, die schon keine Juden zugelassen haben. Geschichtlich. Also, ja.
Nicht so glorreich.
Nee, nicht so glorreich, nee.
Also, was ich nicht verstehe, ist, dass sie die Krampfanfälle ausgeschlossen haben, weil da kann es ja schon sein, dass da auch ein Herz-Kreislauf-Stillstand sich initial als Krampfanfall oder so, als Adam-Stokes-Anfall oder sowas.
Ja, was sie, glaube ich, also was sie halt ausgeschlossen haben, sind die Dinge, die für sie, also wenn es fragwürdig war, haben sie es, glaube ich, drin gelassen, wenn ich es richtig verstanden habe. Es war mehr so, wenn es offensichtlich eine Synkope ist und innerhalb des Videos steht der Patient aber wieder auf, dann hat er ja offensichtlich keinen Kreislauf-Stillstand und dann haben sie es halt rausgeschmissen.
Gut, ich glaube, Henning ist dran, oder?
Gut, dann starte ich mal mit meiner ersten Studie, die den Titel hat Association of Intraoperative End-Tidal CO2 Levels with Postoperative Outcomes, a Patient-Level Analysis of Two Randomized Clinical Trials von NASA et al. Aus dem British Journal of Anesthesia im Dezember 2025.
Also ich glaube, das mit uns wird nichts, das war zu fehlerfreies Englisch. Also das ist ja ekelhaft.
Okay, beim zweiten gebe ich, ich werde es ein bisschen verhaftet beim zweiten Mal, dann bei der nächsten Studie. Genau, worum geht's? Es geht darum, dass niedrige intraoperative ETCO2-Werte laut der Autorin häufig vorkommen. Es allerdings unklar ist, wie sich das auf das postoperative Outcome auswirkt. Und dann haben sie eben die Hypothese aufgestellt, dass niedrige ETCO2-Werte hier definiert als kleiner 4,7 Kilopascal, was 35 mm Hg entspricht, in einem Zusammenhang mit einem vermehrten Auftreten von postoperativen pulmonalen Komplikationen nach größeren chirurgischen Eingriffen unter Vollnarkose steht. Um das zu untersuchen, haben sie folgende Studie aufgesetzt. Sie führten eine Post-Hoc-Analyse von Daten aus zwei randomisierten klinischen Trials durch, und zwar dem ProVilo und dem ProBeast-Trial. Das waren beides Studien, die intraoperative Low versus High Peep Beatmung miteinander verglichen haben. Beim Provelo Trial im Rahmen offener abdominalchirurgischer Eingriffe und beim Probeast Trial bei adipösen Patientinnen. Die Inklusionskriterien dieses neuen Trials, was also ich jetzt gerade vorstelle, war Patientenalter über 18 Jahre, ein mittleres bis hohes Risiko für postoperative pulmonale Komplikationen ermittelt mit dem RiskCat Score, der, glaube ich, auch schon mal im Podcast hier Thema war. Mhm. Jetzt, was mir nicht hängt, ja. Jan nickt, genau. Es ist also ein Score, mit dem eben ja das Risiko für, wie gesagt, postoperative pulmonale Komplikationen vorhergesagt werden kann. Da kann man zwischen 0 und 123 Punkte erreichen. Und mittleres bis hohes Risiko heißt hier ab 26 Punkte. Im mittleren Risikobereich ist das Risiko für diese Komplikationen 13,3%, im hohen Risikobereich dann 42,1%. Und als postoperative pulmonale Komplikationen wurde eben definiert respiratorische Insuffizienz, respiratorische Infektionen, Pleuraergüsse, Atelektasen, Röntgenthorax, Pneumothorax, Bronchospasmus, der behandlungsbedürftig war, und Aspirationspneumonie. Weiteres Einschlusskriterium war eine geplante OP-Dauer von mindestens 2 Stunden. Exklusionskriterien waren, dass sie zum einen für die jetzt aktuelle Analyse zusätzlichen dringliche und Notfalleingriffe ausgeschlossen haben, mit der Idee, dass diese Patientinnen metabolische Veränderungen haben könnten, die intraoperativ mittels Beatmung ausgeglichen werden müssten, und Patientinnen, deren ETCO2-Werte nicht dokumentiert waren. So, Primary Outcome war der Vergleich der Inzidenz von postoperativen pulmonalen Komplikationen zwischen der Low-ETCO2-Gruppe und der Normal- bis High-ETCO2-Gruppe. Hier nochmal die Grenze, wie gesagt, 35 mm Hg. Zu den Ergebnissen. Zwischen 2011 und 2018 wurden insgesamt 2870 Patientinnen in diese beiden Ursprungsstudien eingeschlossen. Und von denen konnten 2793 dann jetzt in die aktuelle Analyse eingeschlossen werden. Die Patientinnen in der Low-ETCO2-Gruppe waren älter, größer und hatten einen geringeren BMI und höhere RiskCat-Scores. Und die Patientinnen in der Low-ETCO2-Gruppe hatten höhere VTs und Minutenvolumina. Obviously, irgendwie muss ja dieser geringe CO2-Wert zustande kommen. Medianes ETCO2 in der Low-Gruppe war 33 mm Hg, medianes ETCO2 in der Normal- bis Hoch-CO2-Gruppe 39 mm Hg. Dann das Primary Outcome. Postoperative pulmonale Komplikationen kamen vor bei 34% der Patientinnen in der Low-ETCO2-Gruppe versus 23% in der Normal- bis High-ETCO2-Gruppe. Das ist ein signifikantes Ergebnis, das auch durch ein Propensity-Matching zusätzlich unterstützt wurde. Weiterhin konnten die Autorinnen analysieren, dass das vermehrte Auftreten von postoperativen pulmonalen Komplikationen unabhängig war vom BMI, vom PEEP und auch von diesem RiskCat-Score. Die haben dann in dem Paper noch so schöne Graphen erstellt, die eben eine inverse Beziehung zwischen ETCO2 und der Inzidenz dieser Komplikation zeigen. Also je höher das CO2, desto geringer die Inzidenz dieser postoperativen pulmonalen Komplikationen.
Okay, das ist super spannend. Das heißt,
das ist wirklich genau.
Also ich halte die ja eher niedrig normal und das widerspricht dem. Also das finde ich.
Meine 38 halten sich
eher
nicht.
Aber dann eher hochnormal. Also.
Genau. Ja, also ich noch kurz ein bisschen was zur Diskussion und Limitation. Ich fand es auch erstmal super interessant, weil wir ja in der Low-Gruppe ein medianes CO2 von wirklich in Anführungszeichen nur 33 mm Hg haben, was ja jetzt nicht so super niedrig und super weit weg von der 35 mm Hg-Grenze ist, die wir uns immer so setzen. Ja. Ja? Also 35 bis 45 mm Hg, was ja man schon irgendwie mal vorkommt und man mal erreicht. Also man ist dann ja doch irgendwie oft mal im Saal und das ist tritt dann so auf. Und aber man denkt sich irgendwie nicht so wirklich was dabei, ne? Aber es ist natürlich eine retrospektive Analyse. Das führen die Autorinnen auch selber an. Schlussfolgern also, dass die Ergebnisse erstmal Hypothesen generieren, sind natürlich noch weiter untersucht werden müssen.
Das die ursprünglichen Studien waren ja auch gar nicht darauf ausgelegt, das zu beweisen, sondern die...
Ja.
Nichtsdestotrotz, ich habe ja auch keinen Beweis dafür, dass das niedrige CO2 irgendeinen Benefit hat. Das heißt, das ist jetzt für mich gerade mein einziger Hinweis.
Die Frage ist ja, ob das niedrige CO2 da ist, weil du den Patienten hyperventilierst oder das niedrige CO2 da ist, weil ja, oder irgendwelche, schon irgendwelche Prodromi, genau, der Kreislauf scheiße ist oder schon irgendwelche Prodromi von pulmonalen Erkrankungen vorliegen.
Ja.
Zum Beispiel Atelektase und deshalb nicht der Gasaustausch.
Ja, ich kenne sogar die Argumentation und das finde ich spannend, weil die das ETCO2 genommen haben, wie Henning ja gesagt hat. Die Argumentation, ich ventiliere den bewusst auf 33, weil das Arterielle ist ja immer 3 bis 4 Punkte höher und genau. Ich möchte ja das Arterielle auf 35 einstellen, also jetzt mal deswegen ja. Und die Argumentation lässt sich ja nicht halten mit der Studie. Also zumindest genau. Aufgrund...
Das führen sich ja auch an.
Ja.
Es sei denn, nee, nur dann, wenn sich nochmal jemand genau diese Fragestellung in eine randomisierte Studie
genau. Also,
packen würde und das gleiche Ergebnis dabei rauskommen würde. So muss man es ja sagen.
Genau, also das, was Torben sagt, führen sie in der Diskussion auch an. ETCO2 nur in der Ausatmluft gemessen, nicht mittels BGA. Ist also nur ein Surrogatparameter in dem Fall. Die Differenz zwischen Narkosegrad und BGA haben wir angesprochen. Aber man muss ja sagen, ein Großteil der Narkosen wird halt einfach anhand dieses Wertes geführt im Alltag.
Unbedingt.
Also es ist dann schon irgendwie pragmatisch auch der Ansatz. Es gab eine höhere Rate an intraoperativen Hypotensionen in der Low-ETCO2-Gruppe, um Marians Einwurf aufzunehmen, der natürlich da ebenfalls beigetragen haben könnte. Und was für mich aus der Studie nicht so ganz genau hervorgeht, ist, wie lange dieser niedrige CO2-Wert eigentlich vorherrschte oder angehalten hat. Ja, sie beschreiben, dass diese Beatmungseinstellung und Parameter anhand des niedrigsten ETCO2-Wertes in der ersten Stunde nach Beginn der Beatmung zusammengefasst wurden. Das kann jetzt kurz die Phase der Hypotension gewesen sein oder es läuft halt über 2 Stunden so niedrig. Das ist irgendwie, war für mich nicht so ganz ersichtlich.
Und also es wurde einmal der niedrigste Wert dokumentiert und die Verteilung so, in die Gruppen war...
Ja, so habe ich es verstanden. Aber
okay.
Ja, da werden wir beim Thema Englisch und genau. Also genau, das ist.
Dann ist es ja so, dass also jede Einleitungssituation mit irgendwie Hyperventilation mit
ja, aber also
einfach weil man eben sich nie so runterkocht, dass man nur mit 10 Atemzüge die Minute beatmet und dann mit schlechten Blutdruckwerten
also nach der,
und...
Naja, also Fazit ist, es ist ein spannender Ansatz und man muss wahrscheinlich nochmal eine größer angelegte Studie dazu machen, oder? Aber der Ansatz an sich, den finde ich halt super spannend, weil ich es ehrlich gesagt eher andersrum gedacht hätte, so wie Torben.
Ja. Also ganz kurz nochmal zu Jan. Es ging dann wirklich um die erste Stunde der intraoperativen Beatmung. Also ich glaube schon, dass sie diese
Einleitungssituation
rausgenommen haben, weil das ja irgendwie...
Dann das ist ja
auch
noch nicht gesichert und damit das CO2 ja auch nicht valide. Das ist
aber eben die Dauer und wie jetzt der zeitliche Einfluss ist, bleibt irgendwie mir trotzdem ein bisschen schwammig, finde ich. Genau, aber wie Paula sagt, interessantes Ergebnis, die aber so ein bisschen mit Vorsicht, das ein bisschen mit Vorsicht zu interpretieren ist, einfach aufgrund des Studiendesigns und weiterer Untersuchungen bleibt irgendwie notwendig.
Super spannende Arbeit. Vielen Dank, Henning. Ja, meine einzige Arbeit, die ich diesem Podcast beitrage, widmet sich einer klassischen Frage. Ketamin oder Etomidat?
Überraschend, Torben.
Ja, also an der Studie...
Naja, er hat ja auch danach gefragt.
Also an der Studie konnte ich nicht vorbeigehen, sozusagen. Ketamin or Etomidat for Travel Intubation of Critical Ill Adults. New England Journal of Medicine, Dezember 2025. Also nicht hot off the press, aber schon sehr, sehr aktuell, würde ich sagen. Na gut, die Diskussion ist ja immer wieder, Propofol ist raus, Propofol ist bei kritisch Kranken ein Killer, da sind wir uns, glaube ich, einig.
Nein.
Okay.
Sind wir uns nicht einig.
Also, da bin ich mir...
Nutze das, was du kennst.
Ja, ich bin mir da sehr sicher, dass man mit kritisch Kranken kein Propofol nutzen sollte. Aber natürlich, wenn man damit umgehen kann und dann halt nur 20 Milligramm Propofol nimmt, dann kann das auch klappen.
Plus 1 Milligramm pro Kilogramm Ketamin. Und schon geht's.
Ja, aber dann kannst du auch nur Ketamin nehmen. Aber
kommen wir gleich zu.
Genau, kommen wir gleich zu. In dieser Arbeit wurde zumindest Eto damit verglichen, weil Eto schwebt immer über uns, die Nebennierenrindeninsuffizienz. Jeder, der sich mit Anästhesie beschäftigt, hat das schon mal gehört. Die einen sagen, es ist Quatsch, beziehungsweise nicht Quatsch. Quatsch sagt keiner, es ist klinisch nicht relevant. Die anderen sagen, oh Gott, wir bringen unsere Patienten rum und in septischen Patienten verbietet sich das. Das ist auch eher mein Ansatz. Nun bin ich auch, sage ich immer wieder dazu, nicht kardioanästhesiologisch tätig, weswegen das Eto für mich auch weniger Relevanz hat. Und ich mache viel mit Ketamin.
Die nehmen alle Propofol.
Nee, das stimmt nicht. Nicht alle. Also das
aber viele.
Ja, also Fragestellung ist
die ich
kenne. Fragestellung ist klar. Das ist eine Multicenter-Studie, pragmatischer Ansatz. Also es wurde randomisiert, Eto versus Ketamin, aber unverblindet, Parallelgroup. Und selbst der Auswerter war nicht verblindet, muss man sagen. Das ist ja manchmal noch anders. 1:1 randomisiert und genau, Open Label. Das heißt, alle wussten, was los ist. Es war ein trainierter Beobachter dabei, der nicht die Intubation gemacht hat, der während der Intubation und 2 Minuten danach alles dokumentiert hat, was so passiert ist. Da frage ich mich, weil sie es in der Studie nicht explizit schreiben, war das 24/7 so? Weil wir reden hier über eine Studie in der ZNA bzw. im Emergency Department. Und auf der Intensivstation, da wird ja nun meistens nicht nur tagsüber intubiert. Oder haben wir hier schon eine Form von Bias, wenn die nächtlichen Intubationen einfach rausfallen? Natürlich, jetzt könnte man sagen, bei dem Medikament macht das ja keinen Unterschied. Aber am Ende werden dadurch Patienten ausgeschlossen, wenn man das so macht. Die Sample Size wurde auf einen 5%igen Unterschied gepowert. Da sind die auf 2.364 Patientinnen und Patienten gekommen, die sie brauchen. Also 1.862 pro Gruppe. Und genau. Dann das Setting. Wir haben 14 Krankenhäuser, davon 6 Emergency Departments und 8 ICUs across the USA. Also alles US-amerikanisch und der Zeitraum war April 2022 bis August 2025. Die Einschlusskriterien waren Erwachsene, größer 18 Jahre, die kritisch krank waren und eine Intubation brauchten. Kritisch krank ist jetzt so ein bisschen, das ist mein erster so ein bisschen Kritikpunkt. In der Studie ist die ganze Zeit von kritisch krank die Rede. Das wurde am Apache-Score festgemacht. Mhm. Ist, glaube ich, auch wahrscheinlich ein guter Tool oder Apache 2 Score, gutes Tool dafür, aber es sind halt nicht nur Sepsis-Patientinnen und Patienten, sondern auch Kardiale und. Hätte man aus meiner Sicht besser definieren können, zumal ich nicht glaube, dass bei einer Notfallintubation jemand diesen Score erhoben hat, sondern das ist einfach so ein, naja. Ausschlusskriterien waren relativ klar, Schwangerschaft ist immer. Traumapatienten wurden ausgeschlossen, sollte man vielleicht auch im Hinterkopf behalten. Sträflinge, also Häftlinge, das scheint relevant zu sein. Am Ende wurden 5 Patienten ausgeschlossen, weil sie Häftlinge waren. Und Ausschlusskriterium, und das finde ich wirklich wichtig, da reden wir am Ende noch drüber. Wenn der Kliniker gesagt hat, bei diesem Patienten gibt es eine Kontraindikation für Keta oder Eto, konnte er so einleiten, wie er wollte. Dann hat ihn die Randomisierung nicht mehr gebunden. Das finde ich schwierig, ehrlicherweise. Weil ich einfach nicht weiß, was sieht der Kliniker als Kontraindikation? Sieht er zum Beispiel die fragliche Sepsis als Kontraindikation für Eto, dann haben wir hier schon eine relevante Verzerrung. Ja, und auch noch ein Ausschlusskriterium, wenn es so wenn die Intubation so schnell notwendig war, dass eine Randomisierung nicht notwendig war. 3.439 Patienten wurden gescreent, davon wurden 2.367 eingeschlossen und 2.365, also nur zwei weniger, weil Sträflinge und so ausgeschlossen wurden, wurden dann tatsächlich in die Studie eingeschlossen. Also in der Ketamingruppe waren 1167, also 49,7% und der Eto-Gruppe waren dementsprechend 50,3%. Vom Setting her 55% Emergency Department und 45% ICU. Die Baseline Characteristics waren absolut vergleichbar, keine relevanten Unterschiede. Auch von den chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel, haben sie extra erfasst, wahrscheinlich wegen dem Eto, neben Nierenrindeninsuffizienz in der Vorgeschichte, weil chronische Steroidgebrauch oder Leberzirrhose, Herzinsuffizienz und waren die Gruppen absolut gleich aufgebaut. Die Gründe für die Intubation waren auch gleich verteilt. Aufgeteilt haben sie es hier in vier Gruppen. Neurologische Erkrankungen, 10%, kardiale Erkrankungen, 18%. Und respiratorische Erkrankungen 57% und Sepsis bzw. septischer Schock 45%. Genau. Apache-Score war in beiden Gruppen gleich und GCS war in beiden Gruppen gleich. Und auch alle Werte, bevor eingeschlossen wurde, also Blutdruckwerte und so, waren im Median vergleichbar. Ketamin-Intervention, Ketamingruppe. Gab drei Dosierungen, Full Dose 2 Milligramm pro Kilogramm, Intermediate 1,5 Milligramm pro Kilogramm und Reduced 1 Milligramm pro Kilogramm. Finde ich insofern spannend, dass ich immer in der Low-Dose-Gruppe bin. Genau. Und das wird auch am Ende ein Kritikpunkt von mir sein, dass ich die 2 Milligramm pro Kilogramm Gruppe für wirklich hoch dosiert halte.
Und der Durchschnitt hat 1,6 gekriegt. Also es haben mehrere Leute hohe Dosen Ketamin.
Und Etomidat 0,3 Milligramm pro Kilogramm als Full-Dose und 0,2 Milligramm pro Kilogramm als Low-Dose. Das dazwischen.
Das ist vollkommen okay. Das ist genau die Dosis, die man geben würde.
Am Ende waren es beim Eto 20 bis 25 Milligramm. Das ist genau das, was man gibt. Also eine Spritze sind 20 Milligramm.
Das ist krass. Und das Krasse finde ich dann eben, wir vergleichen einmal eine mega hohe Dosis mit einer Dosis, die wir standardmäßig verwenden.
Genau, also absolut. Völlig berechtigte Kritik. Also gebe ich dir, würde ich am Ende zu kommen, aber gebe ich dir absolut recht. Ja. Präoxygenierung waren tatsächlich, das fand ich abgefahren, aber das ist vielleicht dem Notaufnahmesetting geschuldet. 50% mit einer Sauerstoffmaske, also einer Non-Rebreather Mask. Okay. Ich würde nie so präoxygenieren.
Und zur Einleitung noch, ist es Single Medication oder gab es noch Medikation dazu?
Single Medication war es. Es gab es gab in ungefähr 2% Abweichung in beiden Gruppen noch Propofol dazu oder Benzos, was ja wahrscheinlich Mida gewesen sein wird. Aber in über 97% war es Single-Einleitung mit einem Relaxant.
Und kein Opiat.
In beiden Gruppen meinst du jetzt in Low-Dose und High-Dose Ketamin? Oder?
Nee, in beiden Gruppen Keta und Eto.
In Eto und
Warum
Keta.
Sollte man Propofol also es und gibt Eto kein machen?
Nein.
Ach so, Propofol, ja,
nein, Eto. Opiat.
Und ob das Opiat dazu gegeben worden ist oder nicht. Und das
oder
ist
Mida
nicht
oder so.
Es ist sozusagen in beiden Gruppen nur Keta und Muskelrelaxanz oder nur Mida und Muskelrelaxanz. Und eben, wie Torben gesagt hat, nur bei geringer Anzahl noch zusätzlich irgendein anderes Medikament dabei.
Jetzt so ein bisschen, um auch drumherum was zu erzählen. NIF wurde nur in 25, 26% der Fälle zur Präoxygenierung eingesetzt. Finde ich spannend, weil das zumindest
so kritisch krank sind.
Weil das zumindest auf ICU mein absoluter Standard ist. Ja. Die werden alle mit NIF präoxygeniert. Weil ich die NIF...
Da gab es doch auch gerade...
NIF auch gleich weiter als Beatmung nutze. Also ich nehme gar keinen Beutel, sondern lass einfach nur von CPAP auf BiPAP umschalten. Beutel denn damit und nehmen dann die Maske ab und dann, während ich intubiere, können sie von non-invasiv auf invasiv umschalten beim Trägergerät. Und dann.
Aber das ist dann ja gar keine RSI mehr.
Nee, es ist eine ganz klare.
Ich finde es ja vollkommen richtig. Es war ja nur.
Was gut ist, 95% Videolaryngoskopie finde ich richtig stark, weil das der Weg ist für kritisch Kranke. Der Führungsstab wurde, da habe ich erst gestutzt, nur in 57% der Fälle eingesetzt. Da war ich kurz so, aber in 38% wurde der Bougie eingesetzt. Das heißt, wir sind auch wieder bei über 90%.
Ja, das ist halt angloamerikanisches Setting.
Genau. First-Pass-Success ist aus meiner Sicht unbefriedigend, weil 85%, gut, man weiß nicht, wer da intubiert, aber
schon wenig.
Ich finde, über 90% sollte es eigentlich schon sein. Und als Muskelrelaxanz wurden in 69% Rocuronium eingesetzt und dem Rest, fast dem Rest der Fälle, also es bleiben so ungefähr 2 Prozentpunkte über, wo man nicht weiß, was da denn genutzt wurde, beziehungsweise ich es vielleicht auch gar nicht wissen möchte, aber wurde 30% war Suki und ja, der Rest wollen wir mal.
Jetzt möchte ich aber doch wissen, was der Rest
steht hier
war.
Nicht, aber
schade. Es würde mich schon interessieren.
Hochdosis Vincoronium, Pancoronium.
Liebe.
Ja, weiß ich auch nicht.
Mit Liebe.
Ja. Mit Liebe, genau.
Naja, Outcome. Das Primary Outcome war die 28-Tages-Mortalität und die lag bei 28,1% bei Ketamin und 29,1% bei Eto. Das ist nicht signifikant, kein Unterschied. Das ist auch robust, wenn man das so rechnet. Secondary Outcomes haben ganz viel gerechnet und das Einzige, was signifikant ist, also sie haben Sepsis-Unterschiede gerechnet und. Das Einzige, was wirklich signifikant ist, ist der Blutdruckabfall und der Vasopressorgebrauch. Der war beim Ketamin häufiger. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Das Eto ist einfach.
Na, vor allem mit diesen hohen Dosen.
Genau, in der Dosis.
Der war signifikant häufiger. Alles andere war absolut, also war vergleichbar und nicht signifikant in keine Richtung. Die Autoren schlussfolgern, dass beide Medikamente sicher sind und Ketamin nicht zu einer signifikanten niedrigeren 28-Tages-Mortalität führt. Das muss man auch erstmal so stehen lassen. In dieser Studie ist das so. Stärken, ich finde den Ansatz pragmatisch und gut. Sie haben einen klaren Endpunkt. Sie haben eine hohe Adherence. Also sie haben fast keine im Follow-up verloren und. Also über 99% ist schon beeindruckend. Die Balance der Studie war wirklich, wirklich gut. Also ich meine, ich konnte nichts nennen, was irgendwie unterschiedlich war in den Gruppen. Ja, und auch von der Finanzierung und so keine Sachen. Schwächen, und da haben Jan und ich schon ein paar Sachen vorausgenommen. Es war unverblindet, ist die erste Schwäche. Das muss man ja immer anführen. Eine gute Studie ist zumindest, also zumindest den Auswerter hätte man ja verblinden können, theoretisch.
Ich glaube nicht bei diesen Patientenzahlen.
Ja, den Auswerter. Also warum, klar, den Durchführenden
richtig,
zu verblinden, aber warum kannst du den Auswerter nicht verblenden?
Weil, also ich glaube, das geht nicht durchs Ethikkonsil, wenn du den Durchführenden, wenn der nicht weiß, was er verwendet und auch nicht.
Nee, das ist ja nicht der Punkt, aber den Auswerter.
Ja, richtig. Den kannst du verblenden.
Genau.
Ja.
Dann finde ich, ein 5% Unterschied ist schon krass. Also ich meine, eine 28-Tages-Mortalität, was glauben wir denn, was eine Einfachgabe von einem Hypnotikum für einen Mortalitätsunterschied nach 28 Tagen macht? Also ich finde, ich meine, klar. Ja,
das wird halt verwässert durch alles andere.
Genau,
ne?
Das sind kritisch Kranke, die sterben, da sterben sowieso viele. Und dann 5%.
Aber am Einleitungshypnotikum liegt es
ja nicht. Zumindest nicht bei 5%. Vielleicht wäre bei 1% ja ein Unterschied da. Also das muss man ja auch ehrlich sagen, also wenn man es auf 1% gerechnet hätte, dann hätte man natürlich viel, viel höhere Patientinnenzahlen gehabt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass man die Studie so hätte nicht machen dürfen, aber genau, für die Secondary Outcomes war das alles ja auch nicht gepowert, muss man auch sagen. Und dann kommen wir zu einem anderen Punkt, dass es nur in den USA sind. Das, ja, kann man, ist für Deutschland, glaube ich, nicht relevant, aber kann man natürlich auch von den Ethnien und so ein bisschen anzweifeln. Und jetzt das Relevante, was Jan schon gesagt hat, das Ketamin, die Ketamindosierung, die ist halt viel, viel höher. Und das ist also eine Ketamin-Only-Einleitung, mache ich auch nicht. Und auch eine Eto-Only-Einleitung ohne Opiat mache ich auch nicht. Also das ist, und dafür waren die Ketamindosen einfach sehr, sehr hoch. Also ich nehme 1 Milligramm pro Kilogramm, nehme da ein bisschen Fenta zu, aber...
Was ich glaube, dass sozusagen die hohe Dosis Ketanest eben dazu führt, dass ja eben zumindest die sekundären Outcomes eben häufiger eintreten, eben diese Hypotension und eben auch eventuell der Arrest. Und das liegt sicherlich an der Dosis, die da verwendet worden ist.
Ich will nur einmal ganz kurz einhaken, weil ich die Studie selber nicht gelesen habe. Da geht es aber nicht um Ketamin, sondern um Ketanest 2 Milligramm.
Genau, es geht Ketanest.
Weil das wäre ja dann plausibel wieder. Und deswegen musste ich kurz nochmal nachfragen. Also es geht explizit um Ketanest. Ja, dann ist es wirklich sehr hoch. Mhm.
Ich glaube schon. Aber Torben kann ja auch nochmal sagen.
Also es ist nicht 2 Milligramm Ketamin und deswegen ist die Dosis so hoch, sondern es ist wirklich 2 Milligramm Ketanest pro Kilogramm Körpergewicht.
Warte.
Nicht, dass wir das jetzt...
Ich schaue.
Steht.
Intervention.
Können wir gerne rausschneiden.
Intervention. Ketamin.
Ja.
Aber ich benutze ja auch klassisches Ketamin und nehme 1 Milligramm pro Kilogramm.
Ja.
Also können wir auch gerne drin lassen.
Außerdem hat der Weingart das auch kritisiert, insofern ist das schon richtig.
Ja, aber bei Ketamin wäre ja eine Dosis anders als bei Ketanest. Also, und da nehmen wir ja schon höhere Dosierungen als oder könnten höhere Dosierungen verwenden als bei Ketanest.
Für mich ist das nicht ganz so verwirrend wie für euch, weil wir haben Ketamin und nicht Ketanest bei uns in der Klinik. Aber.
Also beim kritisch, ich habe ja einmal Ketanest beim kritisch kranken Patienten verwendet und dann eben 1 Milligramm pro Kilogramm Ketanest genommen und das ging ab wie Schmitzkatze.
Also ich kann sagen, 1 Milligramm pro Kilo, also
negativen Sinne.
0,2, also für einen Erwachsenen 0,2 Fenta können wir gerne so drin lassen, 0,2 Fenta und 1 Milligramm pro Kilo Ketamin, klassisches Ketamin ist absolut ausreichend.
Mhm. Ja, mache ich auch so.
Und gegebenenfalls, Jan wird wieder mit den Augen rollen, aber wenn sie wirklich kreislaufmäßig schlecht sind, vielleicht noch ein bisschen Mida dazu.
Ja, aber ob du jetzt Mida nimmst oder ein bisschen Propofol plus Ketanest, ich glaube, das oder Ketamin ist.
Ja.
Ich glaube, sobald du die mischt und so eine kleine Mischnummer hast und das Ketamin aber das Führende ist, kriegst du eine gute tiefe Sedierung hin, die dann eben zu einer relativ, wenn du das Nordenin mitlaufen hast, zu einer relativ stabilen Einleitung führt.
Gut, dann kommen wir zu Paulas zweiter Studie.
Zu meiner zweiten Studie, oder? Genau, meine zweite Studie ist, wie gesagt, ein Case Report und den hat mir Ines netterweise zugespielt. Und zwar ist der Titel Rocuronium for Treatment of Sugammadex Anaphylaxis von Cohn et al. In Case Reports in Anesthesiology erschienen im November 2025. Die AutorInnen kommen aus einem Krankenhaus in Kalifornien und wie die meisten von euch sicher schon mal gehört haben, ist Anaphylaxie auf Muskelrelaxantien was vergleichsweise Häufiges. Und es gibt bereits Case Reports von Fällen, wo zur Therapie der Anaphylaxie auf Rocuronium Sugammadex erfolgreich eingesetzt wurde. In diesem Case Report geht es um einen 50-jährigen Patienten, der einen elektiven koronaren Bypass erhielt. Er hat so die normale Vorgeschichte von einem herzchirurgischen Patienten mit mehrfachen Myokardinfarkten, einem Vorhofflimmern, einem Hypertonus, einem Typ-2-Diabetes und einem OSAS mit der entsprechenden Vormedikation. Also erstmal jetzt nichts Besonderes. Die AutorInnen beschreiben, dass sie den Patienten ganz normal eingeleitet haben mit Fentanyl, Propofol und Rocuronium und dann halt ihr herzchirurgisch, also herzanästhesiologisches Monitoring etabliert haben mit Arterie ZVK und einem pulmonalarteriellen Katheter und einem TEE perioperativ. Der perioperative Verlauf war komplett problemlos. Beim Abgang von der HLM haben sie dann Nitroglycerin gegeben und am Perfusor niedrig dosiert Adrenalin und Nor laufen lassen. Adrenalin mit 0,01 und Nor mit 0,02 Mikrogramm pro Kilo pro Minute. Der Patient sei darunter stabil gewesen. Dann
aber spannend, dass sie Gas geben und bremsen gleichzeitig.
Ja.
Nitro plus Nor plus Supra.
Ja, genau. Ja, war ist mir beim Lesen auch aufgefallen, habe ich mir gedacht, ich bin jetzt halt auch nicht die Herzanästhesistin, don't know. Vielleicht haben sie auch erst das eine gegeben und dann das andere. Ich nehme an, vermutlich war es eher so. Genau, dann hat man noch Protamin gegeben, um das Heparin von der HLM zu antagonisieren. Und bei der Hautnaht zeigte sich ein Posttetanic Count von 6, sodass der Patient 200 Milligramm Sugammadex erhielt. Innerhalb der ersten 3 Minuten nach Applikation des Sugammadex kam es zu einem drastischen Anstieg der Beatmungsdrücke. Der Patient ließ sich kaum noch beatmen. Der ZVD stieg ebenfalls drastisch an und der Patient zeigte eine ausgeprägte Hypotonie. Trotz sehr, sehr hohen Beatmungsdrücken ging kaum noch Luft in den Patienten rein und der Patient wurde sehr kreislaufinstabil. Man hat dann viel Noradrenalin gegeben, Vasopressin gegeben und auch viel Adrenalin gegeben, ein Adrenalinperfusor gestartet und der Patient hat noch Phenylephrin bekommen. Und trotz all dieser Vasoaktiva ließ sich der Patient nur unzureichend stabilisieren, sodass man dann als Ultima Ratio diesem Patienten an dieser Stelle nochmal Rocuronium gegeben hat. Und man hat, bevor man Rocuronium gegeben hat, nochmal einen TOF gemacht. Die TOF-Ratio war zu diesem Zeitpunkt 97-100%, sodass der Patient 100 Milligramm Rocuronium bekommen hat. 8 Minuten nach Einsetzen der kompletten neuromuskulären Blockade sei der Patient dann völlig stabilisiert gewesen und die Beatmung sei wieder problemlos gewesen, die Hämodynamik ohne Vasoaktiva stabil. Der Patient wurde dann intubiert auf die Intensivstation verlegt und konnte 24 Stunden nach dem Event problemlos extubiert werden. Man hat nicht noch einmal versucht, das Rocuronium zu antagonisieren, logischerweise, sondern einfach gewartet, bis die Relaxierung von alleine zu Ende war und den Patienten dann extubiert. Man hat den Patienten leider nie allergologisch getestet, weil sie das irgendwie in ihrem Setting nicht organisieren konnten, schreiben sie. Aber die Plasmatryptase war 4 Stunden nach Event deutlich erhöht. Jetzt einmal zur Diskussion. Genau, es gibt eine unklare Inzidenz der Anaphylaxien auf Sugammadex. In der Literatur findet man so Sachen Werte zwischen 0,01% und 0,004%. Dadurch, dass es halt ein vergleichsweise neueres Medikament ist und es vor allem erst, seit es nicht mehr so schweineteuer ist, sehr, sehr viel eingesetzt wird, ändern sich die Inzidenzen da gerade. Genau. Es gibt auch Berichte, dass eben, wie vorhin beschrieben, Sugammadex aufgrund der Komplexbildung mit dem Rocuronium gegen die Rocuronium-Anaphylaxie helfen kann. Und man geht davon aus, pathophysiologisch, dass in diesem Fall dasselbe eingetreten ist, dass halt dann eben das Rocuronium wieder mit dem Sugammadex Komplexe gebildet hat, damit das Sugammadex weggefangen hat sozusagen und die Anaphylaxie beendet hat. Genau, was ich auch noch sehr spannend fand und euch nicht vorenthalten wollte, ist, dass die AutorInnen auch beschreiben, dass in der allergologischen Testung bei Menschen aber auch eine allergische Reaktion auf den Sugammadex-Rocuronium-Komplex festgestellt wurde, sodass man scheinbar auf beide Substanzen einzeln wie eben auch auf den Komplex an sich reagieren kann. Genau.
Also ich darf kurz eine Frage. Ich dachte, dass das Sugammadex das Rocuronium entkapsuliert.
Ja. Ganz genau.
Aber dann ist es ja wahrscheinlich so, dass die allergene Stelle des Sugammadex die Bindungsstelle fürs Rocuronium ist oder irgendwie sowas.
Möglicherweise, genau. Aber spannenderweise kann man eben auch auf den Komplex allergisch reagieren. Das war mir auch neu.
Mhm.
Genau. Ich finde es einfach eine sehr, sehr spannende Fallbeschreibung, weil ehrlicherweise, wenn mir das passiert wäre, der Patient bei mir anaphylaktisch auf das Gamma-Dex reagiert hätte, hätte ich so wie die AutorInnen auch halt eben, keine Ahnung, 100% der FiO2-Volumengabe, Anaphylaxietherapie und so weiter gemacht. Aber auf die Idee, diesem Patienten nochmal Rocuronium zu spritzen, wäre ich jetzt weiß Gott nicht gekommen. Und deswegen finde ich es einfach sehr spannend, dass sie das publiziert haben, weil das scheint schon eine sehr unangenehme, kritische Situation gewesen zu sein und der scheint sich auf das ganze viele Adrenalin, was er bekommen hat, nicht stabilisiert zu haben, sodass die KollegInnen scheinbar mit dem Rücken zur Wand standen und dann diese Entscheidung getroffen haben, was den Patienten stabilisiert hat. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass jetzt, wo ich das weiß, wenn mir sowas passieren sollte, ich zumindest als Ultima Ratio vielleicht daran denken würde. Genau, deswegen wollte ich euch das nicht vorenthalten.
Eventuell schon als Ultima Ratio für die Beatmung, die nicht funktioniert hat
ja,
vorher.
Ja, absolut.
Dass man ihm halt einfach nochmal komplett platt macht. Aber ja. Das andere
ja, das
nur
stimmt.
Als das andere eben dann als Nebeneffekt passiert ist.
Ja, vielen Dank an Ines an der Stelle, die mir dieses Paper zugespielt hat.
Ja, richtig gut. Richtig gut, richtig gut. Spannend. Henning.
Genau. Kommen wir zu meiner zweiten Studie. Die hat den schönen Titel Anesthesia Type During Cancer Surgery Results of the GA Cares Randomized Multicenter Trial von Bennett Guerrero et al. Aus Anesthesiology im Januar 2026.
Alter, hot off the press.
Ganz aktuell. Ja,
mega.
Genau. Es geht darum, dass es wissenschaftliche Daten gibt, die darauf hindeuten, dass sich Propofol und die volatilen Anästhetika unterschiedlich auf Wachstum von Krebszellen und die Entstehung von Metastasen auswirken können.
Das hat Dominik uns auch schon mal berichtet.
Genau, sowas Ähnliches hatten wir auch schon mal hier. Dabei soll der Einsatz von Propofol im Rahmen onkologischer Chirurgie bessere Outcomes generieren als der Einsatz der volatilen Anästhetika, zumindest laut einiger retrospektiver Daten. Um das weiter zu untersuchen, führten die Autoren hier ein multizentrisches, pragmatisches, teilverblindetes Superiority Trial an 5 Zentren in den USA durch. Name der Studie eben dieses General Anesthetic in Cancer Resection, daher kommt dieses GA Cares. Und die Hypothese der AutorInnen war, die Verwendung von Propofol verbessert die Überlebensrate von PatientInnen mit aggressiven Tumoren im Vergleich zu den volatilen Anästhetika. Zum Studiendesign. Die Einschlusskriterien waren erwachsene PatientInnen mit gesicherter oder vermuteter Krebserkrankung, bei denen eine der folgenden OPs geplant war, Lobektomie oder Pneumektomie, Ösophagusresektion, radikale Zystektomie, Pankreatektomie, Hepatektomie, Gastrektomie, radikale Cholezystektomie oder Gallengangsresektion und zytoreduktive Chirurgie oder HIPEC. Ausschlusskriterien waren ASA-Status 5, eine Lebenserwartung von weniger als 30 Tagen, bekannte oder vermutete Überempfindlichkeit gegen Propofol, Ei, Soja oder die volatilen Anästhetika, bekannte oder vermutete MH, eine zuvor schon erfolgte Randomisierung im Rahmen dieses GA-Care-Trials und weniger aggressive Tumoren, also was zum Beispiel für neuroendokrine Tumoren führten die Autoren in den Jahren. Es erfolgte dann eine 1:1 Randomisierung der Patientinnen in Propofol-Gruppe und volatile Anästhetika-Gruppe. Die betreuenden Anästhesistinnen konnten das volatile Anästhetikum frei wählen, wobei SEVO am häufigsten eingesetzt wurde mit 65,8% der Fälle. Die Einleitung mit der Narkose mit Propofol war an beiden Studienarmen erlaubt, weil es einfach Standard und Best Clinical Practice ist. Die PatientInnen waren verblindet, das betreuende Anästhesiepersonal und das OP-Personal, das OP-Team nicht. Die Institution, die nachher aber die Daten im Sinne von den Todesfällen gesammelt hat, die war dann wiederum verblindet und wusste nicht, welche
Therapie was ich meinte bei der
ETO.
Absolut.
Genau. Ja, primärer Endpunkt war die Mortalität aus allen Gründen mit einem Follow-up von mindestens 2 Jahren nach Randomisierung. Sekundäre Endpunkte, die Rate an Krebsrezidiven, Länge des postoperativen Krankenhausaufenthalts und die Krankenhausmortalität. Dann zu den Ergebnissen. Von Februar 2017 bis September 2022 konnten 1766 PatientInnen randomisiert werden. 3 davon zogen ihr Einverständnis nochmal zurück, sodass schließlich die Daten von 1763 PatientInnen analysiert werden konnten. Die PatientInnen-Charakteristika und auch das weiter umfassende perioperative Management waren in beiden Gruppen ähnlich. mediane Follow-up-Dauer 55 Monate, also circa 4,5 Jahre. In Bezug auf die kurzfristigen Outcomes, sprich Krankenhausverweildauer und Krankenhausmortalität, gab es keine signifikanten Unterschiede. Und für den primären Endpunkt haben sie jetzt so ein bisschen einen Kniff gemacht, statistischen Kniff. Sie haben zum einen eine Intention-to-Treat-Analyse durchgeführt und auch eine Per-Protocol-Analyse. Was das ist, erkläre ich gleich nochmal. Zunächst zu der Intention-to-Treat-Analyse. In der Propofol-Gruppe 881 Patientinnen, von denen 94,9% ausschließlich Propofol erhielten. In der volatilen Gruppe 882 Patientinnen, von denen 96,8% ausschließlich ein volatiles Anästhetikum erhielten. Dann zu den Ergebnissen. Im Gegensatz zur Hypothese der Autorinnen hatte die Propofol-Gruppe keine besseren Überlebensraten. 26,1% Todesfälle für die Propofol-Gruppe versus 22,9% in der volatilen Gruppe. Tendenz also sogar eher in die Gegenrichtung. Das ist allerdings kein signifikantes Ergebnis. Dann führten sie diese per Protocol-Analyse durch. Da waren es dann noch 687 Patientinnen in der Propofol-Gruppe und 724 in der volatilen Gruppe. Da die Ergebnisse signifikant mehr Todesfälle in der Propofol-Gruppe im Rahmen des 2-Jahres-Follow-up, 25,5 versus 20%, und ähnliche Ergebnisse auch für das krankheitsfreie Überleben und den potenziellen maximalen Follow-up-Zeitraum von 5 Jahren und auch über die verschiedenen OP-Verfahren, OP-Kategorien zeigt sich dieses Ergebnis. So, warum ist diese Per-Protocol-Analyse und was ist das überhaupt? Erstmal ganz grundsätzlich, die Autorinnen führen auch an, dass diese Intention-to-Treat-Analyse ja das eigentlich standardmäßige und statistisch auch hochwertige Verfahren ist, was ja irgendwie auch in den meisten Studien bekannt ist, die so gemacht werden. Das heißt, die Probandinnen werden so randomisiert und dann in ihrem Studiennamen ausgewertet, egal ob sich an das Studienprotokoll gehalten wurde oder nicht. Sprich, wenn jetzt jemand in der Propofol-Gruppe, warum auch immer, trotzdem was Volatiles dazu bekommen hat, wird es ausgewertet, als wäre nur Propofol gegeben worden. Das bildet die Realität in der Regel gut ab und mindert den Bias. Per Protocol bedeutet jetzt, dass sie nur die Daten der Probandinnen ausgewertet haben, die sich auch tatsächlich an das Studienprotokoll gehalten haben. Das heißt in diesem Fall die wirklich nur Propofol oder nur Volatile bekommen haben. Vorteil dieses Verfahrens ist, dass das Wirksamkeitspotenzial einer Intervention besser abgeschätzt werden kann. Nachteil ist, dass natürlich diese Randomisierung durchbrochen wird und das an sich ist dann ja wieder ein Bias und führt zu Verzerrung. Ja. Um eben diese möglichen Benefits des Propofols in der Per-Protocol-Analyse besser rauszuarbeiten, schlossen sie PatientInnen aus, die, bei denen sich der Verdacht auf einen malignen Tumor nicht bestätigte, bei denen die geplante Prozedur nicht durchgeführt wurde oder die eben nicht ausschließlich Propofol bzw. volatile Anästhetika erhalten haben. Die Idee dahinter war, wenn man jetzt zum Beispiel in der Propofol-Gruppe viele PatientInnen hat, die am Ende gar keinen malignen Tumor haben, ist deren mutmaßliches Überleben ja besser als bei solchen mit einer Krebsdiagnose. Und man könnte eben das bessere Überleben fälschlicherweise mit dem Propofol assoziieren. Und um diese mögliche Verwässerung des Effekts dieser eben entgegenzuwirken, eben dieses etwas spezielle Analyseverfahren oder eins, das man vielleicht nicht so häufig in Studien liest. Ich hoffe, das kommt irgendwie halbwegs verständlich rüber. Dann zur Diskussion, ein paar Einschränkungen. Wie gesagt, keine Verbindung von Anästhesie und OP-Team. Tumortherapie an sich ist super komplex und hängt ja nicht nur von dem OP-Verfahren oder der Narkose ab. Ganz klar, da kommen neoadjuvante Verfahren dazu, Chemotherapie, Bestrahlung und so weiter. Und ist in den USA vielleicht auch anders als hier bei uns. Für weitere Analysen in diese Richtung war die Studie aber nicht gepowert. Stärken laut der Autorinnen das pragmatische Design, wenig Ausschlusskriterien. Zahlreiche gefundene Confounder konnten durch die effektive Randomisierung gut ausgeglichen werden. Und das PatientInnen-Kollektiv der Studie war eher etwas kränker und die Tumordiagnosen eher mit schlechterem Outcome assoziiert als in vergleichbaren Studien, die bisher zu dem Thema gemacht wurden. Also es waren viele PatientInnen Arrestatus 3 oder 4. Fazit der AutorInnen, die Hypothese, dass Propofol sich positiv auf das Outcome nach onkologischer Chirurgie auswirkt, wird durch die Ergebnisse der Studie nicht unterstützt.
Ja. Ja. Also ich meine, auch da, wir sollten unser Narkoseverfahren vielleicht nicht überbewerten. Auf komplexe.
Der Einfluss der Anästhesie ist weniger groß, als wir denken. Also halten wir uns zurück.
Auf komplexe Sachen und gerade Krebstherapie ist ja wirklich komplex. Spannend, ja, tatsächlich, die Tendenz ist nicht signifikant, also aber da könnte man ja fast die Gegenhypothese rechnen und überlegen, ob man das nochmal macht.
Genau.
Und ja, was ich schade finde, weil ich ein großer Fan davon bin, ich weiß, das ist umstritten, aber ich mache ja gerne die CIVA, also die Combined Intravenous Volatile Anesthesia, okay, also ein bisschen was von beiden. Dass, wenn das gemacht wurde, dass das dann rausgerechnet wurde, finde ich fast schade. Ich finde, das hätte man als dritte Gruppe mit aufnehmen können.
Ja, stimmt.
Einfach um zu sehen, wie das ist. Und was ich vermisst habe, vielleicht hast du es einfach nur nicht erwähnt oder ich habe es verpasst, wie hoch die Dosen von Propofol bzw. Sevo oder Volantilen war in den einzelnen Gruppen. Also ich meine, was hat man angestrebt?
Ja.
Endexpiratorisch bzw. Milligramm pro Kilo pro Stunde.
Ich glaube, da haben sich tatsächlich nicht zu geäußert in der Studie. Sie haben, glaube ich, die Induktionsdosen angegeben. Die waren irgendwie im Median 160 Milligramm Propofol. Aber für das Intraoperative, glaube ich, habe ich da nichts gefunden in der Studie zu dem Thema.
Ja, wäre einfach nochmal spannend. Also jetzt beim Propofol natürlich sicherlich auch Kreislauf und also vielleicht auch EEG-abhängig. Also je nach...
Ja, aber gerade beim Gas kann man es ja gut messen.
Genau.
Ja,
könnte man ja gut nachvollziehen. Aber trotzdem spannende Arbeit mit am Ende der Einschränkung. Vielleicht sollten wir unser Narkoseverfahren nicht überbewerten bei so komplexen Outcomes.
Ja.
Ich meine, wir machen irgendwie 2-3 Stunden Narkose und wollen damit eine 2-Jahres-Mortalität beeinflussen. Also,
genau.
Das, ja, vielleicht klappt es auch, aber in den meisten Fällen klappt es halt nicht, das zu beweisen, dass da irgendein Vorteil in irgendeine Richtung ist. Ja, genau.
Na, ich glaube, die Zeitdauer gemessen an all den anderen Therapien, die PatientInnen halt noch bekommen, ist einfach so kurz, dass wahrscheinlich der Effekt einfach marginal ist, muss man sagen.
Ja,
ne?
Ja,
genau. Gut, das war unser Journal Club. Wir brauchen noch ein Codewort für den Journal Club. Ich würde einfach mal sagen Outcome.
Das ist ein schönes Codewort.
Genau. Und damit kommen wir zu unserer Anästhesieperle, die ich ja immer wieder versuche zu machen. Alles aus Marc Weinerts Buch 101 Anästhesieperlen. Und ich werfe es einfach mal in den Raum und mal gucken, was ihr dazu sagt. Es gibt keine kleine Narkose, es gibt kleine Operationen, ja, aber keine kleine Narkose. Ja.
Ja.
Ich finde das...
erinnert an diese Aussage.
Ich finde, da ist was Wahres dran.
Das ist eine geile Aussage.
Mal eben schnell Narkose.
Und ja, und ich glaube, das spiegelt sehr gut wider und dass wir als Anästhesist in einer besonderen Situation sind. Also wir.
Die Regionalanästhesie ist immer vorzuziehen.
Ja. Aber wir sind halt in einer Situation, in der der Patient, die Patientin immer sterben kann. Also bei dem, was wir tun. Das ist in fast keiner anderen Fachrichtung so. Durch die Medikamente, die wir verabreichen, also und auch bei Regionalanästhesie theoretisch, ja. Ne? Also ich meine, auch da gibt es schwerwiegende Komplikationen. Aber durch die Aufrechterhaltung des Atemweges und durch chirurgische Komplikationen. Wir sind einfach in einer Hochrisikosituation und so einfach Anästhesie manchmal geredet wird, das ist schon was Besonderes im Gegensatz zu anderen. Wenn bei Chirurgen was schief geht, dann ist vielleicht ein Nerv geschädigt oder natürlich gibt es da auch schwerwiegende Sachen, aber die kleineren Komplikationen sind da häufiger. Deswegen gibt es keine kleinen Narkosen. Natürlich, Narkosen sind sicher, das muss man auch ehrlich sagen. Die Mortalität narkosebedingt ist in den letzten Jahrzehnten ja sowieso krass gefallen. Wir sind jetzt irgendwo bei, jetzt kommen viele Nullen, 0,00073 bis 0,00082%. Aber die Gesamtmortalität perioperativ ist trotzdem 0,4 bis 0,8%. Also da sind wir doch wieder fast in Richtung 0,5 bis 1%. Das heißt, Leute sterben halt während Narkosen. Das müssen wir uns einfach bewusst machen. Und wir sind da sehr, sehr nah dran. Und
voll.
Auch bei kleinen Eingriffen ist es halt meistens keine kleine Narkose. Also ich finde, das Risiko ist ja...
Ja, und dieses, ich mache mal eben schnell eine Sedierung oder eine Narkose für MRT, CT, you name it, das finde ich, ich weiß nicht, ich habe das auch schon gemacht, diesen Fehler, und es geht meistens dann doch irgendwie eben nicht mal eben schnell. Und gerade wenn du denkst, du machst es mal eben schnell, du machst mal eben schnell eine Sedierung, dann ja, läufst du in irgendwelche Probleme rein.
Genau, und ich finde, das sind auch die Hochrisikobereiche. Die Hochrisikobereiche sind selten der Kardiochirurg.
Nicht die Zentral-OP.
Der kardiochirurgische OP, in dem die Patienten hoch aufgerödelt, alle Medikamente aufgezogen, alles gut vorbereitet ist, also die ganzen komplexen Sachen, da sind wir ja gut vorbereitet. Die Risikosachen sind Außenklinik in jeder Facette, Augenklinik, schwerkranke Patienten, Narkose dauert 10 Minuten. Aber sie müssen trotzdem halt irgendwie Narkose haben. Uro.
So, Uro-Ambulanz.
Uro, ja, bei uns heißt es Pipi-Butze. Also, also die ganzen urologischen Wasserspiele, ja, die da laufen.
Die ganzen Uroseptika, ja, die da laufen.
Aber diese ganzen Sachen, wo mal eben ein kleiner Eingriff gemacht wird und man so denkt, ja, hier den Patienten jetzt aufzurödeln, macht eigentlich gar keinen Sinn für die kurze Narkose. Aber wenn es denn schief geht, dann geht es da halt richtig schief.
Mhm.
Ja. Kurze Sedierungen für Repositionen oder genau diese ganzen Sachen. Naja. Ja.
Ja, das ist eine schöne Perle.
Genau. Und dann brauchen wir für die Perle ein Codewort? Brauchen wir, weil wir für Mischtes keins gemacht haben.
Ja. Da, Perle.
Das Codewort für die Perle ist Perle. Ah, super. Gut.
Oh, Hamburg, meine
Dann kommen
Perle.
Wir zum Hauptthema. Welches ist das Hauptthema?
Das lassen wir genauso drin, ja.